Noch letzte Woche hat mich eine Kollegin gefragt, sag mal, Carmen, dieses Buch, hast du das nicht schon jedem Menschen in Hamm aufgedrängt? Aber es lohnt sich wirklich. Also wer dieses Buch noch nicht kennt, sollte es lesen. Hat auch einen Bezug jetzt zur Gegenwart, zur Corona-Krise. Es handelt von AIDS-Kranken 1985 und springt dann immer wieder ins Jahr 2015. Und da gibt es dann so eine besondere Verbindung mit einer weiblichen Hauptperson.
So, hallo, herzlich willkommen zu Nachts im Buchladen. Wir sind zurück aus der Sommerpause. Ich bin Jenny Heimann und ich habe die sehr ruhige Corona-Zeit genutzt, um viel zu lesen. Deswegen habe ich auch echt viel, worüber wir heute sprechen können. Ich bin in Hamm bei Carmen Schertl in der Buchhandlung. Hi.
Hallo, Jenny.
Schön, dass wir uns mal wiedersehen. Und ich möchte mit dir tatsächlich als erstes über ein Buch sprechen, was du mir vor ein paar Monaten empfohlen hast. Und zwar von Rebecca Makay, Die Optimisten. Ich muss sagen, insgesamt mein Sommer 2020 war, was die Bücher anging, echt ein toller Jahrgang. Also ich habe wirklich, wirklich fantastische Bücher gelesen. Aber Rebecca Makay, Die Optimisten, das hatte ich also wirklich vorher nicht auf dem Schirm. Das hast du mir empfohlen. Das war wirklich ganz toll.
Also noch letzte Woche hat mich eine Kollegin gefragt, sag mal, Carmen, dieses Buch, hast du das nicht schon jedem Menschen in Hamm aufgedrängt? Aber es lohnt sich wirklich. Also wer dieses Buch noch nicht kennt, sollte es lesen. Hat auch einen Bezug jetzt zur Gegenwart, zur Corona-Krise. Es handelt von AIDS-Kranken 1985 und springt dann immer wieder ins Jahr 2015. Und da gibt es dann so eine besondere Verbindung mit einer weiblichen Hauptperson. Und du hast es ja selber gelesen.
Genau, es spielt 85 in der schwulen Szene in Chicago und AIDS greift um sich. Man muss wirklich sagen, viele von den Schwulen in der Szene werden ganz schnell dahingerafft von AIDS. Und jetzt vor dem Hintergrund von Corona liest man das natürlich mit einem ganz, ganz anderen Hintergrund. Aber es ist total vielschichtig, das Buch. Das fand ich so klasse daran. Es geht auch um eine Kunstsammlung einer alten Dame, die hat Bilder, wo sie damals Modell für gestanden hat, aus den Jahren 1912, 13, 14, 15 von verschiedenen Künstlern. Foucault ist mit dabei. Es sind alles Künstler, die tatsächlich um die Zeit in Paris gelebt haben. Also man kann auch googeln und viel über Kunstgeschichte erfahren. Heißt der Foucault? Wie hieß nochmal der andere Künstler?
Ja, ich weiß auch nicht mehr, wie er heißt, aber wie du schon sagst, wir lernen ganz viel über die Kunstszene kennen und dann 2015 spielen auch die Anschläge in Paris eine Rolle, aufs Bataclan, was ja zum Beispiel jetzt auch wieder in der Tagespresse ist, weil gerade die Anschläge auf Charlie Hebdo eine Rolle spielen. Ne? Und ich fand das einfach klasse.
Also da steckt mega viel drin in dem Buch und man muss sagen, es hat 650 Seiten, die kann man aber echt so weglesen. Also es kommt einem nicht vor wie 650 Seiten. Also wirklich nochmal Nachlese des Sommers, Rebecca Makay, Die Optimisten. Was habe ich noch gelesen diesen Sommer von Dror Mishani 3? Ein Buch, was man eigentlich gar nicht als das anmoderieren darf, was es ist. Es ist ein Psychogramm, aber auch ein Kriminalroman. Total faszinierend, sehr vielschichtig geschrieben. Und ich habe von Delia Owens Der Gesang der Flusskrebse gelesen. Da müssen wir gar nicht drüber reden, glaube ich, weil das ja wirklich seit Monaten überall in den Bestsellerlisten ist. Und das ist also wirklich auch, wer es noch nicht gelesen hat, ein ganz, ganz tolles Buch. Und du, Carmen, hast jetzt heute hier einen echt mega dicken Stapel mitgebracht. Ist das schon die Herbstauslese?
Da es ist teilweise schon die Herbstauslese, da kommt aber ja noch ganz, ganz viel. Wir müssen halt immer so gucken, was sind so persönliche Favoriten. Dazu zählt jetzt zum Beispiel das neue Buch von Doris Dörrie. Eine Frau, die ich total bewundere und die jetzt halt ein Buch übers Essen geschrieben hat.
Okay, da sprechen wir gleich drüber, aber bevor wir das machen, gibt es jetzt erstmal Werbung. Ich möchte nämlich an dieser Stelle Thalia danken für die Unterstützung dieser Podcast-Folge. Ihr kennt ja Thalia als Buchhändler mit Filialen vor Ort, mit Online-Shops gibt es Thalia aber auch, thalia.de, und es gibt die Thalia-App. Und da könnt ihr ganz einfach auch Bücher einkaufen oder auch downloaden. Und eine ganz besonders coole Sache ist da das Hörbuch-Download-Abo. Da ladet ihr euch einfach mindestens ein Hörbuch pro Monat aufs Smartphone, aufs Tablet oder auf den Computer. Und im Hörbuch, da bleibt ihr einfach immer flexibel. Ihr könnt es hören, wann es passt, also auf dem Weg ins Büro, auf langen Autofahrten, beim Sport oder abends beim Einschlafen. Ja, und direkt nach dem Download könnt ihr eigentlich mit dem Hören sofort loslegen. Ist ganz einfach, es geht im On- oder Offline-Modus und dafür braucht ihr also noch nicht mal eine Internetverbindung. Und die Titelauswahl bei Thalia, die ist auch wirklich riesig, bis zu 50.000 Titel stehen euch da zur Verfügung. Ihr klickt einfach auf den Link in den Shownotes Und dann startet ihr mit einem 30-Tage-Hörbuch-Abo. Danach kostet es 9,95 Euro pro Monat. Klasse ist auch, dass man bei Thalia das Guthaben in den Folgemonat einfach übertragen kann. Das heißt, ihr könnt sogar mehr Guthaben ansparen, wenn ihr einfach mal keine Zeit hattet, Hörbücher zu hören. Oder wenn ihr eine Reihe auf einmal kaufen möchtet, dann könnt ihr das Guthaben nutzen. Und das Beste ist, selbst nach einer Kündigung könnt ihr das Guthaben bis zu 3 Jahre nach dem Kauf fürs Download nutzen. Es verfällt also nicht mal, wenn ihr es kündigt. Also, das Hörbuch-Abo bei Thalia, das könnt ihr hier abschließen. thalia.de/nachts-buchladen. Und ich wünsche euch viel Spaß beim Hören. Und damit kommen wir jetzt zu deiner nächsten Empfehlung, Carmen, zu Doris Dörrie. Die Welt auf dem Teller heißt das Buch.
Genau, und nagelneu ausgepackt, also haben wir letzte Woche ausgepackt, ein Buch im Diogenes Verlag erschienen. Und auf 200 Seiten beschreibt Doris Dörrie in sehr persönlichen Kapiteln etwas zum Thema Nahrung. Wie wir heutzutage mit Nahrung umgehen, was ist mit Veganern, Veganismus. Es ist ganz, ganz toll illustriert. Ich kann das Jenny vielleicht mal einmal zeigen. Ein Kapitel geht zum Beispiel über die Kartoffel und sie beschreibt da ganz fantastisch, wie man aus der Kartoffel, aus diesem groben Produkt in Anführungszeichen, zum Beispiel Gnocchis machen kann oder Kartoffelpüree, wo jeder was mit seiner Kindheit verbindet. Ne?
Also mal ganz kurz einhaken, Doris Dörrie kennen ganz viele noch von dem Film Männer, war ja der Mega-Film vor vielen, vielen Jahren. Sie hat noch viele andere Filme als Regisseurin gemacht und hat auch viele Kurzgeschichten veröffentlicht. Das ist jetzt aber echt mal ein Sachbuch, was sie veröffentlicht.
Das ist ein Sachbuch. Auch ihr letztes Buch war ein Sachbuch. Es hieß, glaube ich, Lesen, Schreiben, Atmen oder der Titel in etwas anderer Reihenfolge. Und auch das war toll. Das kann ich nochmal jedem nachträglich ans Herz legen. Da geht es halt um das Thema, schreibt eure Gedanken auf, gerade auch in Corona-Zeiten. Nehmt euch ein Heft, schreibt schon morgens rein, was ihr zum Beispiel geträumt habt. Und sie unterrichtet ja auch selbst kreatives Schreiben. Und wie gesagt, eine absolute Empfehlung, was ich bei ihr immer toll finde, sie ist nicht belehrend, immer mit dem Hintergrund, macht eure eigenen Erfahrungen, aber habt Spaß mit meinen Geschichten.
Ja, und sie hat ja auch so eine ganz leichte, lustige Art zu schreiben. Und das sind jetzt aber auch wirklich Ideen für die Küche, die Welt auf dem Teller, oder sind das richtige Kochrezepte?
Nein, das sind keine Kochrezepte, sondern es sind teilweise ihre eigenen Erfahrungen. Also zum Beispiel als Beispiel, es beginnt damit, sie steigt in Japan aus dem Flugzeug und identifiziert sich sofort mit der Umgebung, sie war wohl schon häufiger dort, weil sie einen bestimmten Geruch immer wieder erkennt. Bei mir ist das zum Beispiel so, wenn ich in Paris bin, dann rieche ich die Metro. Wenn ich da bin, dann weiß ich, das ist kein toller Geruch, das riecht natürlich nach Abgasen, nach Schweiß, Menschen, so dieses Gemisch. Aber das ist für mich, hey, ich bin wieder da.
Meine Oma und mein Opa, die hatten Käfer. Und immer wenn man in den reingegangen ist, der roch so ganz besonders. Käfer haben auch so einen ganz eigenen Geruch.
Na, also, und das finde ich einfach spannend. Und das bringt sie wirklich gut rüber mit ihren Geschichten. Und zudem ist es wirklich ein toll illustriertes Buch, mit dem man richtig viel Spaß haben kann.
Sieht auch so aus, als wenn man es gut verschenken könnte. Ne? Schön illustriertes Buch, leicht zu lesen. Doris Dörrie, Die Welt auf dem Teller. So, weiter geht's. Du hast noch mehr mitgebracht. Jetzt hast du hier eins. Shalom Berlin sieht in der Aufmachung so ein bisschen aus, als sollte es so eine Anlehnung an Babylon Berlin sein. Volker Kutscher, der nasse Fisch, so. Man sieht das Brandenburger Tor, ein Mann mit Hut und es steht auch darauf, es ist ein Kriminalroman.
Diese Tendenz besteht ja einfach auch in der Buchbranche. Gibt es einen tollen, erfolgreichen Film, dann kommt viel nach. Diese Krimibuchreihe, die spielt aber in der Realität, Shalom Berlin.
Also der, im Heute.
Im heutigen Berlin. Und aber wie gesagt, es gibt oft so Nachfolger. Ne? Wir hatten das damals ja auch bei Harry Potter, dass dann plötzlich so fantasievolle Detektivgeschichten oder Magier rauskommen. Ne? Und das könnte durchaus sein, dass das so eine Anlehnung ist. Es spielt aber jetzt im heutigen Berlin und die Hauptperson ist Alain Liebermann. Mitglied einer großen jüdischen Familie. Das spielt auch wirklich eine große Rolle hier. Und der ist Leiter einer Spezialeinheit. Es geht also immer darum, wenn irgendwelche Straftaten begangen wurden, wo der Staatsschutz gefordert ist, dann kommt er mit seiner Spezialeinheit und ermittelt. Und ich fand es toll wieder mal, das ist kein Ermittler, der den totalen Knall hat. Der ist weder Alkoholiker noch sonst irgendwie gebrochen. Der hat was erlebt, das erfährt man auch. Aber es ist nicht so ein völlig schräger Typ.
Aber er ist Jude, spielt das eine Rolle?
Das spielt eine Rolle, natürlich auch deswegen arbeitet er beim Staatsschutz. Hier werden Grabmale auf dem jüdischen Friedhof geschändet. Und das ist natürlich auch für ihn Thema. Und er hat eine besondere Vertraute in der Familie, das ist seine Großmutter. Die lebt schon seit Jahrzehnten in einer Wohnung, die heute Millionen wert ist, wo sie aber nicht rausgeklagt werden kann. Sie wohnt da nur zur Miete für ein Apfel und ein Ei. Und das finde ich einfach schon witzig. Also spielen so heutige Probleme auch eine Rolle.
Gentrifizierung in Berlin und...
Genau, und hohe Mieten und so weiter. Also das fließt hier gut mit in diesen Krimi ein. Und jetzt gerade ist erschienen der zweite Teil Sündenbock. Und diese Reihe geht auch wirklich toll weiter. Also das ist wirklich eine schöne Entdeckung, die auch mal in Deutschland spielt und was kein klamaukiger Bayern-Krimi ist oder so. Das fand ich wirklich gut.
Also Michael Wallner, Shalom Berlin heißt der erste Teil, der zweite auch Shalom Berlin, aber der heißt Sündenbock. Kann man die auch unabhängig voneinander lesen? Also kann man auch den zweiten vor dem ersten Teil lesen oder sollte man das lieber nicht machen?
Also ich finde das immer sehr schön. Man bekommt halt die Entwicklung der Hauptfigur weiter mit. Ne? Und das passiert auch was im Umfeld mit seinen Bekannten und so weiter. Das finde ich halt immer gut. Man kann die durchaus unabhängig voneinander lesen, aber fürs bessere Verständnis und einfach für den Spaß am Lesen finde ich die Reihenfolge schon wichtig.
Und wichtig auch vielleicht für den Geldbeutel, das ist Paperback oder ist das Taschenbuch, broschiert?
Genau, also der erste Band liegt bei 12,99 und der zweite ebenfalls. Also ich finde, das ist erschwinglich. Ne?
Kann man sich auch für den Herbsturlaub an der Ostsee besorgen. So, jetzt hast du noch was?
Genau.
Ein Thriller. Genau. Thriller-Insel. Thriller heißt immer, da ist mehr Blut im Spiel, oder?
Ja, nicht unbedingt mehr Blut, aber vielleicht ein bisschen mehr Grausamkeit, sagen wir mal so. Also das, finde ich, ist eine tolle Reihe, tolle Hauptperson, Hulda. Ich habe jetzt hier schon den zweiten Fall liegen, weil den ersten haben wir leider momentan nicht mehr da, kommt aber wieder. Und der Ragnar Jonasson, ein Isländer, führt hier eine Hauptperson ein, die einfach total spannend ist. Eine Frau, die kurz vor der Pension steht. Und um sie herum schwirrt es nur so von jungen, vitalen Neueinsteigern mit Ellenbogen nach rechts außen. Und sie soll jetzt aus ihrem Dienst gekickt werden. Sie hat noch 1,5 bis 2 Jahre bis zur Pension. Die hat immer Spaß an ihrem Job gehabt. Und der neue Chef, auch so ein ganz junger Typ, und sagt, Hulda, Mensch, willst du nicht jetzt schon mal in Rente? Und sie will aber nicht und verbeißt sich noch in einen Fall, handelt das also mit ihrem Chef aus. Komm, lass mich noch hier irgendwie einen Cold Case betrachten. Und dann sagt er, ja, okay, von mir aus mach, ne? Und sie geht da so richtig ihren eigenen Weg. Und es ist toll, das Land wird super eingefangen. Und wie gesagt, dieser zweite Teil, der spielt dann wieder 10 Jahre vorher. Also der Knalleffekt bei diesem ersten Fall war dann, man kriegt viele Andeutungen auf die Zeit vorher, die dann jetzt im zweiten behandelt wird.
Also nochmal der zweite Teil, den du mitgebracht hast, heißt Insel von Ragnar Jonasson, spielt in Island. Wie heißt der erste Teil?
Dunkel.
Dunkel. Mhm. Okay, also die Empfehlung fürs etwas auf Thrill getrimmte Gemüt.
Genau, und vielleicht auch perfekt für den Herbst.
Perfekt für den Herbst. So, jetzt hast du noch ein Buch, das sieht so wirklich nach literarischem Roman aus. Das ist auch so schön gebunden, ist bei Hansa Blau erschienen. Hansa Blau kennen wir durch Delia Owens, der Gesang der Flusskrebse. Und jetzt hast du ein Buch, es ist ein bisschen kleiner, ein bisschen dünner, ein bisschen taschentauglicher.
Genau. Also heißt Ein Sonntag mit Elena von Fabio Geda, italienischer Autor. Hier geht es um einen alten Mann, hat seine Frau vor ein paar Monaten verloren, seine Kinder wohnen weit weg. Aber seine Tochter möchte ihn jetzt mit Ehemann und den Zwillingen besuchen. Und er freut sich total und kocht auf Grundlage des Kochbuchs seiner Frau ein riesengroßes Menü. Ja, dann ruft seine Tochter ganz, wirklich ganz kurzfristig an. Du, die Kleine ist vom Kirschbaum gestürzt, sie wollte dir was mitbringen und jetzt müssen wir aber ins Krankenhaus, wir können leider nicht kommen. Er ist natürlich völlig enttäuscht und geht in den Park und trifft dort Elena, eine Mutter mit einem Sohn. Und es entwickelt sich ein Gespräch und er nimmt sie mit nach Hause. Und das ist einfach schön erzählt. Ein klasse Roman. Der hat vorher ein Buch geschrieben, da war irgendwas mit Krokodil im Titel. Da kann ich mich dunkel dran erinnern. Das war wirklich auch gut geschrieben. Der hat einen tollen Stil. Es macht einfach Spaß. Es passiert nicht sensationell viel in diesem Buch. Also es ist ein toller Herbstroman.
Ein Sonntag mit Elena. Hört sich an auch so nach einem etwas ruhigeren Buch.
Genau. Ja, also der hat, wie gesagt, er hat einen tollen Stil, ne? Und man kann das einfach so runterlesen. Und du hast ja schon gesagt, taschentauglich, ich finde es immer klasse, egal wo man ist, wo man warten muss, im Stau, beim Arzt oder sonst wo. Wenn man so ein Buch dabei hat, vergeht die Zeit ja einfach viel schneller.
Super, sehr schöne Empfehlung. Jetzt hast du noch eins mit dabei in auch einem herbstlichen Ton. Es ist Graubraun von Karine Thuil. Menschliche Dinge. Und das sieht so ein bisschen aus, als wenn Audrey Hepburn im Scherenschnitt vorne auf dem Cover wäre.
Also Karine Thuil, französische Autorin. Ich gucke immer sehr gerne auf französische Autoren. Ich habe da mal ein paar Jahre gelebt in Frankreich. Und ich finde, es wird sehr wenig beworben hier an französischen Autoren. Deshalb gucke ich immer da drauf. Die schreibt schon länger. Und diese menschlichen Dinge, das ist so ein wahnsinnig gutes Buch. Also es geht um Beziehungen, es geht um Sexualität. Und zwar ein sehr gut situiertes Paar. Farrell heißen die. Er ist Politikjournalist, könnte man vielleicht hier mit dem Tagesthemenmoderator bei uns vergleichen. Und einer Essayistin. Man muss dazu sagen, solche Personen, die wirklich im öffentlichen Leben stehen, haben in Frankreich einen ganz anderen Stellenwert als hier bei uns in Deutschland. Die werden also zu politischen Themen um ihre Meinung gefragt. Zum Beispiel auch zu MeToo sollen sie sich äußern. Und beide, wie gesagt, wohl situiert. Es passiert irgendwas und plötzlich bekommen sie einen Anruf. Der 21-jährige Sohn, also in Anführungszeichen so ein ganz unkompliziertes Kind, studiert in den USA und wird wahrscheinlich eine wahnsinnig strahlende Karriere machen, wird von einem jungen Mädchen angeklagt, sie vergewaltigt zu haben.
Skandal.
Ja, absolut. Und die Autorin schafft es einfach, sich da so durchzulavieren, dass man nicht genau weiß, wer ist schuld. Mhm. Erzählt vielleicht das Mädchen oder ist es vielleicht nur eine vorgeschobene Vergewaltigung oder ist dieser junge Mann wirklich so schlecht und schlimm, leugnet einfach diese Vergewaltigung, hat sie aber trotzdem begangen. Also,
es hört sich ja fast auch schon an wie so ein Kriminalstück oder wie beim Gesang der Flusskrebse. Da war das ja auch lange die große Frage, die einen umgetrieben hat.
Genau. Und der Knaller ist wirklich das letzte Kapitel, wo einfach nochmal Sexualität beschrieben wird, wie sie eventuell 2050 stattfinden könnte. Nämlich mit einem Vorabfragebogen. Was möchte man? Möchte man Zungenküsse? Möchte man die nicht? Ne? Und es wird vorher angekreuzt und es kann jederzeit widerrufen werden. Also ganz seltsam. Ne?
Ja, damit dir rechtlich keiner mehr was kann, um dich da abzusichern.
Genau so, ne? Und natürlich wird auch dieser Fall aufgeklärt. Ne? Und also im Nachhinein fand ich diese Geschichte wie eine Porzellanschale, also die diese Familie symbolisiert, die immer mehr Risse kriegt. Also es knackt so richtig auf. Und das war wirklich spannend zu lesen.
Das hört sich super an. Menschliche Dinge von Karine Thuil, sagst du. Super Empfehlung. Und du hast noch was mitgebracht, das finde ich sehr schön. Wenn wir zusammen sprechen, dann sprechen wir meistens über Krimis oder über hochanspruchsvolle oder literarische Romane. Aber du hast heute auch Kinderbücher mitbekommen. Das neue Schuljahr ist losgegangen und da gibt es vielleicht auch Leute, die noch Lesestoff brauchen.
Ja, genau. Also ich habe mal eine Kinderbuchreihe mitgebracht, ab 10 Jahre. Und zwar heißt die »Kann aber nie wahr sein«. Also das finde ich schon witzig, ne, dass so ein Titel gemacht wird. Es sind inzwischen 3 Teile. Der Autor Martin Muser hat mit dieser Reihe begonnen. Er hat in der Zeitung einen Fall gelesen. Da ist ein Junge allein mit dem Zug gefahren und konnte seinen Fahrschein nicht vorzeigen. Und daraufhin hat der Schaffner keine Gnade gekannt, hat ihn am nächsten Bahnhof rausgesetzt. Und dann stand dieser Junge da. Und aufgrund dieses Zeitungsartikels hat er diese Reihe geschrieben. Und das ist einfach klasse. Also Finn, 10 Jahre, die Eltern sind getrennt. Er war gerade bei seinem Vater zu Besuch und dieser Vater hat einen Catering-Service und kriegt jetzt einen wahnsinnig großen Auftrag rein und kann ihn jetzt nicht nach Berlin zu der Mutter bringen. Und jetzt fährt er das erste Mal allein mit dem Zug und dem passiert halt sowas. Dem wird im Zug der Rucksack geklaut und der Schaffner schmeißt ihn raus. Ne? Und jetzt weiß er nicht, wie er weiterkommen soll. Er hat kaum noch, Handy ist auch in seinem Rucksack und lernt dann dabei Jolla kennen. Und Jolla ist ein polnisches Mädchen und heißt eigentlich Jolanta, aber alle nennen sie Jolla. Und ich fand das so toll, dass so diese Charakteristika von Kindern mal umgedreht sind. Nicht der Junge ist der Starke, sondern das Mädchen ist die Taffe, die Freche und findet es so ein bisschen ängstlich und taut aber in Begleitung von Jolla einfach auf.
Aber es gibt eben Junge und Mädchen, das finde ich ja auch immer ganz wichtig, dann kann man das Buch auch Jungs und auch Mädchen empfehlen. Ne? Die brauchen ja meistens einfach einen, mit dem sie sich identifizieren können.
Genau, und es geht einfach immer gut aus und es ist nicht total gruselig, aber es ist immer so ein kleiner Thrill drin. Und was, ich kann die auch super als Hörbücher empfehlen. Das kann ich, also da der Sprecher bringt einfach den Berliner Slang nochmal so richtig rein. Ah. Und das macht noch mehr Spaß. Zum Beispiel Jolla sagt immer, sie will in die City. Also die möchte gerne mal shoppen gehen, ne? Und also wirklich klasse erzählt.
Die Kinder sind 10. Ist das Buch auch ab 10 zu empfehlen?
Das Buch ist ab 10 zu empfehlen. Man kann es aber auch schon ab 8 vorlesen. Das ist überhaupt kein Thema, ne? Also ist wirklich gut.
Also was für Jungs, was für Mädchen. Kann er wohl nie wahr sein.
Genau.
Von Martin Muser. Es gibt schon 3 Teile inzwischen. Ab 8 zum Vorlesen. Tolles Hörbuch auch. Danke, Carm. Schöne Bücher hast du mir heute empfohlen. Ich fasse nochmal zusammen. Rebecca Makay, da schwärmen wir beide von. Die Optimisten, immer noch super Empfehlung. Dann Doris Dörrie, Die Welt auf dem Teller, Inspirationen aus der Küche, ist übrigens bei Diogenes erschienen. Dann der quasi jüdische Krimi Shalom Berlin von Michael Wallner und der zweite Teil Sündenbock mit dem Liebermann-Ermittler im jüdischen Berlin. Für etwas härtere Nerven Ragnar Jonasson, Insel, der Thriller aus Island. Und dann haben wir noch das Herbstbuch von Fabio Jeda, Ein Sonntag mit Elena, das ruhige Buch. Und Menschliche Dinge, Karine Thuy, Frankreich, eine Familie zerbricht an der Geschichte, hat der Sohn eine Vergewaltigung begangen oder nicht. Ja, und nochmal das Kinderbuch mit dem Hinweis, kann er wohl nicht wahr sein, gibt's ganz toll als Hörbuch. Und da kann ich nur nochmal sagen, Dankeschön an Thalia, dass ihr diese Folge unterstützt habt. Alle Infos und den Link zu Thalia gibt's hier bei Nachts im Buchladen auch in den Shownotes. Ich sage erstmal Dankeschön, Carmen, für die tollen Empfehlungen.
Danke dir, Jenny, für den Besuch.
Ich nehme den jüdischen Krimi gleich mit und würde sagen, wir hören uns das nächste Mal in 2 Wochen. Dann gibt's wieder Nachts im Buchladen und zu dir komme ich bestimmt auch bald wieder.
Okay, ich freue mich.